Voller Kampf. Ein Leben, wie wahrscheinlich du und ich es uns nicht aussuchen würden, wenn wir so ein bisschen über unser Leben bestimmen könnten. Ja, aber wie ist das? Man bekommt im Leben nicht immer das, was man erwartet, oder? Wer hat immer das gekriegt, was er erwartet hat in seinem Leben? Oh, ich nicht. Aber soll ich euch was Schönes sagen? Gott gibt uns in seiner Gnade mehr, als wir erwarten. Wir bekommen nicht immer das, was wir erwarten, aber wir bekommen mehr, als wir erwarten. Und eigentlich ist das doch alles, was wir wissen müssen. Ich könnte aufhören, wenn wir damit nach Hause gehen. Wir bekommen mehr, als wir erwarten. Dann kann das uns so fröhlich machen. Dann kann das unsere ganze Woche ausfüllen. Dann kann uns das Stärke für so viel geben. Bevor ich auf den Predigtext selbst komme, will ich da noch ein bisschen ausholen. Die Biografie von Jakob, die war alles andere als eine Erfolgsgeschichte. Sein Leben war auch nicht geradlinig. Ja, sein Leben war geprägt von Lügen, von Intrigen, von Schwäche, von Versagen, aber auch von tiefem Zerbruch immer wieder. Eigentlich war das Leben von Jakob ein Leben auf dem Kampf und auf der Suche nach Anerkennung, nach Wertschätzung, nach echter, tiefer Liebe. Und in diesem Jagen, all diesem, kommt immer wieder auch der Zerbruch. Wo ist der Friede? Wo ist der Segen, den ich mir erwünsche? Und das Spannende in Jakobs Leben ist, trotz aller Fehler, die dieser Kerl gemacht hat, trotz allem Betruges, den er begangen hat, schreibt Gott doch in sein Leben hinein. Wow. Gott nimmt ihn einfach so, wie er ist. Und in seinen Begegnungen mit Gott passiert dann Entscheidendes. Sein Leben bekommt eine neue Ausrichtung und Gott kann schließlich mit ihm genau das erreichen, was er wollte. Jakob ist kein Held. Wenn, dann vielleicht eher ein tragischer Held. Ja. Aber Gott kommt mit Helden und mit Versagern zum Ziel. Halleluja. Gott kommt mit Helden und mit Versagern zum Ziel. Das ist die frohe Botschaft in der Geschichte von Jakob. Und das ist eine Botschaft, die uns Mut machen kann, eine Hoffnungsgeschichte. Und ich will euch heute so ein klein bisschen aufzeigen, wie dieser Weg von Jakob auch unser Weg ist. Denn in all diesen vielen tausend Jahren hat sich nicht viel verändert. Die Themen von damals sind dieselben Themen wie die von heute. Ja, da fangen wir doch mal ganz von vorne an. Da war Isaak und Rebekka. Und Rebekka war lange unfruchtbar. Und als dann Isaak sich aufgemacht hat und Gott gesucht hat und Rebekka doch schwanger war, dann passierte, dass schon in ihrem Mutterleib Kampf war. Die Bibel schreibt, da haben die sich da geboxt, die Zwillinge. Nun, ich kann das vielleicht nicht nachvollziehen, ich habe ja nie ein Kind gekriegt, aber ihr Frauen, wenn ihr schwanger seid, ich glaube, es gibt angenehme Schwangerschaften und nicht so angenehme. Und wenn da die zwei Kinder, die da Zwillinge sind, da im Leib sich schon bekriegen und beboxen. Also ich kann euch nur eins sagen, bei Rebekka war das so schlimm, dass sie in ihrer Frustration, was denn da alles passiert in ihr, schließlich und endlich einmal Gott gesucht hat. Und das ist das Beste, was wir tun können, wenn wir frustriert sind, dass wir Gott suchen. Gott, was geht da ab in mir? Ja, nicht immer sind wir dann mit der Antwort Gottes auch zufrieden. Denn Gott hat ihr gesagt, Rebekka, muss dir sagen, was da in dir heranwächst, das werden zwei Völker werden und die werden sich befeinden. Die werden untereinander Krieg führen. Boah. Du bist froher Hoffnung und dann kommt so eine Botschaft. Die willst du gar nicht hören. Die kannst du gar nicht einordnen. Und dann noch das Zweite. Der Jüngere wird der Herr über den Älteren sein. Und jetzt gehst du mit so einer Botschaft schwanger. Und der Kampf geht weiter. Was für eine Voraussetzung, die einfach da ist. Und so merken wir ganz plötzlich, dass eine Familiengeschichte eigentlich von Abraham, Isaak, Jakob und so weiter nicht nur eine Familiengeschichte bleibt, sondern sogar eine Geschichte von Völkern wird. Und wir erahnen, welche Dimension das alles annimmt. Gleich zu Anfang wird alles auf den Kopf gestellt. Ja. Und dann sind sie da, die Zwillinge. Und total unterschiedlich. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die eineiig waren. Denn von Esau wissen wir, der war schon als Baby total stark behaart. Also da war Haare. Und der Name Esau heißt ja eigentlich auch übersetzt der Struppige. Ja, da muss wirklich was Besonderes da gewesen sein. Schon als Knabe von ihm, der Struppige oder der stark behaarte, so wird dieser Name auch übersetzt. Und er war, ja, fast möchte man sagen, so ein bisschen Rebell. Er hat sich ständig draußen in den Wäldern rumgetrieben, er ist zum Jäger geworden. Er war so ein richtiger Naturbursche, tagelang oft nicht da, weg, einfach draußen unterwegs. Hätte Ranger sein können wie ich. Er war so ein Draufgänger, er hatte eine Kämpferstatur, er schätzte die Freiheit, die Ungebundenheit. Und er war Papas Liebling. Warum? Naja, Papa mochte gerne Wild und er hat dann beim Jagen dann schon das eine oder andere Reh oder Kalb oder wie auch immer gekriegt, konnte wohl auch gut kochen und so hat er sich über den Magen in Papas Herz geschlichen. Ja, Liebe geht durch den Magen, Pierre, du hast das Richtige erkannt. Und wenn wir uns aber Jakob anschauen, der war ganz anders. Das war eher so der friedliche Mann. Der war Hirte, der blieb bei den Zelten. Der hat Mama den Müll rausgebracht. Der war immer an ihrer Seite, ja. So. Und folglich war er Mamas Liebling. Und auch da merken wir schon die Unterschiedlichkeit. Ja, vom Typ und Charakter gibt es wohl nichts, was unterschiedlicher wäre wie Jakob und wie Esau. Vom Lebensstil total unterschiedlich. Und auch deswegen vielleicht der Grund, dass von Anfang an Rivalität bei ihnen war. Also das, was an Boxerei und an, komm, mach mal Platz schon im Mutterleib, stattgefunden hat, das hat auch hinterher stattgefunden. Irgendwie merken wir so, wenn wir zwischen den Zeilen lesen, dass die Eltern das auch so fast ein bisschen unterstützt haben, dadurch, dass der eine auf der und der andere auf der Seite war. Wir lesen so von Intrigen, die Rebekka so ein bisschen eingeleitet hat. Wenn er weg ist, dann aber und so. Ja. Die Frage ist, wie wir Eltern manchmal mit unseren Kindern umgehen, ob wir da etwas unterstützen oder ob wir das Potenzial für Konflikte, das manchmal da ist, eher noch schüren. Wir merken, die kleinsten Dinge können so ein Feuer zum Überlauf bringen und es verstärkt sich alles. Und über dem Leben dieser beiden, Jakob und Esau, steht jetzt die Frage, wie wird es passieren, dass Esau, der ja eigentlich die Nummer eins war, diesen Status an Jakob abgeben wird. Und ich möchte im Grunde meine Predigt überschreiben mit dem Titel Der Preis des Segens. Wenn die Bibel von Segen spricht, dann meint sie ein in vielerlei Hinsicht gelungenes, erfolgreiches und erfülltes Leben. Dann spricht sie von einem Leben, das nur Gott geben kann und das Gott für jeden Einzelnen von uns vorgesehen hat und das es sich für dich und für mich wünscht. Ein gesegnetes Leben. Und jetzt gehen wir in diesen Text und ich lese aus 1. Mose 25 ab Vers 29. Und Jakob kochte ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und war müde und sprach zu Jakob, lass mich essen das rote Gericht, denn ich bin müde. Daher heißt er Edom. Und Jakob sprach, verkaufe mir heute deine Erstgeburt. Und Esau antwortete, siehe, ich muss doch sterben, was soll mir da die Erstgeburt? Jakob sprach, so schwöre mir zuvor. Und er schwor ihm und verkaufte so Jakob seine Erstgeburt. Da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht, und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau seine Erstgeburt. Welch eine großartige Perspektive, die dieser Esau eigentlich in seinem Leben hatte. Damals war es im Recht so geregelt, dass ein Erbe nicht gleichermaßen unter Kindern aufgeteilt wurde, sondern dass der Ältere 2/3 abbekam oder das Doppelte. In dem Fall, wo nur 2 jetzt da waren, der eine 1/3, der andere 2/3. Aber der Erste bekam also immer den doppelten Segen, das Doppelte. Und nun wissen wir ja, dass Isaak nicht gerade arm war, also hieß das, ich krieg doppelten Reichtum, damit doppelte Anerkennung, damit doppelte Macht und alles. Welche großartige Perspektive. Ich darf dir heute Morgen sagen, auch du hast eine großartige Perspektive. Und auch ich, Gott sei Dank. Esau hatte die größere Perspektive, aber unverständlicherweise gibt er diese Perspektive für ein Linsengericht auf. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, wie das war, als du zum ersten Mal diese Geschichte gehört hast. Ihr habt sie wahrscheinlich 100 Male gehört oder gelesen oder sonst was. Von daher ist sie uns ja nicht mehr so fremd, aber als du das erste Mal gelesen hast, was hast du da gedacht? Ich weiß es auch nicht mehr, aber ich glaube, das muss sowas gewesen sein. Wie kann man nur? Wie kann man so blöd sein? Ja. Man gibt doch nicht ein Haus für eine Pizza. So könnte man es heute vielleicht ausdrucken, oder? Würdest du ein Haus für eine Pizza geben? Nee. Ja, da kommen wir der Sache auf der Spur. Aber steckt das nicht in uns drinnen, dass wir sagen, nee, mir wäre das nicht passiert. Aber vielleicht ist uns das näher, als wir denken. Denn du hast gesagt, wenn man Hunger hat. Ich habe aus der Lutherbibel vorgelesen und obwohl Luther eine sehr, zum Teil deutliche Sprache hat, kommt das im Urtext doch wesentlich deutlicher vor, wenn wir das mal lesen würden. Da steht zum Beispiel, dass der Esau nicht müde, sondern total erschöpft wiederkam. Und das ist ein Unterschied, ob ich müde bin oder ob ich total erschöpft bin. Wenn ich total erschöpft bin, da ist irgendwas vorausgegangen. Powervolle Arbeit, Kampf oder sonst irgendetwas. Und wir wissen, dass der Esau ein Jäger war. Hier steht jetzt, er kommt vom Feld wieder. So, die Frage ist, wenn er ein Jäger war, was hat er auf dem Feld zu suchen gehabt? Auf jeden Fall können wir eins ganz klar sagen, seine Jagd war erfolglos. Und vielleicht war er schon tagelang draußen und hat versucht, etwas zum Essen zu erlegen. Und früher war Jagd nicht ein Hobby wie heute von vielen. Früher war Jagd notwendig, um zu essen. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist das, so als Jäger braucht man ja auch den Erfolg. So wie du und ich als Mensch, wir brauchen Erfolg. Wenn wir nie Erfolg haben, gehen wir frustriert ein. Und er hatte weder Erfolg noch was zu essen. So, dass er dann müde und erschöpft nach Hause kam, ist doch ganz klar, oder? Wir alle wollen die Früchte unserer Arbeit ernten und genießen. Ich arbeite ja mit vielen Leuten zusammen, die aus dem Arbeitsprozess kommen, aus irgendeinem Grund gekündigt worden sind oder auch selbst gekündigt haben und jetzt neue Arbeit suchen. Und immer wieder, und leider Gottes auch immer häufiger, erfahre ich, ja, irgendwann habe ich gekündigt, weil ich habe jetzt schon 4 Monate keinen Lohn mehr gekriegt. Boah. Man will doch die Früchte seiner Arbeit genießen. Und man hat doch auch ein Recht darauf, wenn man die Ärmel hochgekrempelt hat und sich bemüht hat, dass dann auch bei was rauskommt, oder? Und wenn da nichts rauskommt, dann bin ich frustriert. Was muss das für ein schwieriger Gemütszustand von diesem Esau gewesen sein, als er nach Hause kam? Du, ich glaube, der litt wirklich Hunger. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich einen halben Tag lang nichts esse, dann merke ich schon eine gewisse Unruhe so in mir. Aber wenn ich mehrere Tage nichts zwischen die Zähne kriege, wäre ich ziemlich ungenießbar. Da kannst du noch nicht mal mich essen, ja? Und irgendwann, wenn der Hunger größer wird, setzt sich nur noch eins in unserem Kopf. Ich will essen, 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 essen. Der Urtext spricht hier davon, dass der Esau zum Jakob sagte, hier, Luther, lass mich essen das rote Gericht. Und der Urtext sagt, lass mich das rote da verschlingen. Also auf in den Kampf, rein mit dem Kopf in den Topf und los geht's. Oh. Ja, kennen wir das? Können wir mit Esau mitfühlen? Kennen wir auch Zeiten, in denen es nicht so läuft, wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben? Und dann frustriert nach Hause kommen. Und dann ist da zu Hause ein Essen, das ich mir auch noch erkaufen muss. Wir mühen uns bis zum Äußeren ab. Und am Ende sind wir nicht von Erfolg gekrönt. Wir haben alles investiert. Wir haben alles Mögliche ausprobiert. Und nichts hat funktioniert. Vielleicht ist der Esau losgegangen, hat seine Jagdmethoden umgestellt. Vielleicht hat er gesagt, ich mag das nicht mehr mit Pfeil und Bogen, hat Schlingen aufgestellt. Und vielleicht steht hier auch, dass er vom Feld kam, weil er zum Schluss vor lauter Frustration gesagt hat, ich guck mal, ob ich am Feld was finde, wenn ich schon als Jäger nicht mehr Erfolg habe. Eigentlich der Job von seinem Bruder. Aber wenn wir mit leeren Händen dastehen, wenn wir frustriert sind, wenn das Leben, wenn alles gegen uns war, wenn nichts mehr funktioniert hat, wenn wir irgendwie das Gefühl haben, wir kommen nicht zum Ziel, dann gibt es eigentlich nur noch den Zustand, dann sind wir müde, dann sind wir erschöpft, dann sind wir ausgebrannt, abgespannt, deprimiert, enttäuscht und vielleicht sogar verzweifelt. Können wir uns hineinfühlen in diesen Esau? Ist das so wahr? Kennen wir solche Situationen? Wollen wir ihn verurteilen, wenn er nur noch dieses rote Gericht verschlingen will? Haben wir nicht alle irgendwo Hunger, immer wieder in unserem Leben? Nach was hungert uns? Sind wir nicht hungrig nach Liebe, nach Wertschätzung, nach Anerkennung? Haben wir nicht alle Wünsche in uns, Sehnsüchte in Wunsch, Bedürfnisse in uns? Und wenn die nicht gestillt werden, werden wir denn nicht hungriger und hungriger? Manchmal können wir die Dinge gar nicht mehr greifen, nach denen wir Hunger haben, weil wir schon so hungrig sind. Und dann kommt zu der körperlichen Schwäche des Hungers dann auch noch die physische Schwäche dazu und wir werden in unserer Seele krank und in unserer Seele schwach. Wisst ihr, die Bibel sagt ganz klar, und an solchen Beispielen kommt das so deutlich rüber, der Teufel ersucht, wo er uns verschlingen kann. So wie Esau dieses Linsengericht verschlungen hat, weil der Hunger so groß ist. So groß ist der Hunger des Teufels nach uns, wenn er uns verschlingen kann. Und er weiß ganz genau, weil er uns beobachtet, wann wir unsere schwachen Momente und wann wir unsere schwachen Punkte haben. Und so kommt das alles zusammen. Er nimmt das Gericht und gibt einen Segen dafür her. Wie oft haben wir unseren Hunger gestillt und teuer dafür bezahlt? Weil wir unseren Hunger nicht anders irgendwo gestillt bekommen haben. Ich möchte die ganzen Beispiele gar nicht aufzählen. Es gibt so unendlich viele Beispiele. Wegen einer Affäre eine Ehe auf dem Spiel gesetzt, wegen einer Notlüge die Glaubwürdigkeit deines Lebens aufs Spiel gesetzt, wegen einmal dem Kaufrausch verfallen sein, Jahre oder Jahrzehnte lang in Schulden gelebt oder sonst was. Wie soll ich das weiterführen? Kennen wir unser Leben nicht alle irgendwo, wo wir uns Wünschen hingegeben haben und teuer dafür bezahlt haben? Manchmal sind es einfach auch nur Wünsche, nochmal Ruhe zu haben und wir haben Dinge nicht mehr getan. Wir sind nicht mehr zum Gottesdienst gekommen, weil wir frustriert waren, dass wir den Bruder, die Schwester nicht mehr erreicht haben. Dass keiner Gemeinschaft wollte oder dass wir niemals mehr angesprochen wurden oder. Dass keiner gesehen hat, was wir alles eigentlich getan haben und wie wir uns abgemüht haben. Und wir haben die Gemeinschaft verlassen und sind einsam geworden und krank in unserer Seele geworden. Welcher Preis, um kurzfristig einen Hunger zu stillen. Und in uns allen ist dieser Hunger nach echter Liebe. In uns allen ist dieser Hunger nach wirklicher Wertschätzung, nach Anerkennung. In uns allen ist aber auch ein gewisser Hunger nach Wohlstand, nach Erfolg, nach Entspannung, nach Abenteuer, nach einem guten Leben. Und wenn diese Bedürfnisse, wenn wir die nicht stillen können, werden wir wie Esau. Wir nehmen das erstbeste Angebot an und fragen nicht nach den Kosten. Jakob hat gekocht. Esau hatte Hunger. Ein animalisches Verschlingen. Ich entdecke aber in dieser Geschichte noch eins. Ich entdecke einen Jakob, dessen Gottvertrauen zu schwach war und der lieber sich selbst vertraut hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Rebekka, dessen Lieblingssohn er ja war, zu ihm mal still und heimlich gesagt hat, du, ich weiß es, du wirst mal herrschen hier. Kannst du dich noch an die eine oder andere Prophezeiung vielleicht erinnern, die jemand mal ausgesprochen hat? An das eine oder andere Rema, das Gott dir gezeigt hat, als du deine Bibelstelle irgendwo gefunden und plötzlich Lichter drinnen warst, die er nur für dich erleuchtet hat in deiner stillen Zeit? Kannst du dich an all die Punkte erinnern, wo du Versprechen gekriegt hast, wo du in Hoffnung gelebt hast und wo dann vielleicht oft jahrelang auch nichts passiert ist? Der Jakob nimmt sein Geschick in seine eigene Hand, auf Kosten seines Bruders. Im Grunde haben hier zwei Leute einen viel zu hohen Preis bezahlt. Es war nicht nur der Esau, der diesen hohen Preis bezahlt hatte, um seinen Hunger zu stillen. Es war auch der Jakob, der einen viel zu hohen Preis bezahlt hat, weil er Gott nicht vertraut hat, dass er seinen Hunger stillen kann. Flucht und alles, was danach passierte, bis irgendwann sogar Lebensgefahr und Lebensgefahr für seine Frau und für seine Kinder, als er nach Jahrzehnten seinem Bruder Esau wieder gegenüberstand. Zwei traurige Kapitel. Wenden wir uns noch einmal den Esau zu. Ich sag dir eins, wenn du so einen Hunger hast wie Esau, Esaus Hunger ist nicht wählerisch, dann nimmt man das erstbeste Angebot an. Wonach hungerst du? Welch ungestillte Wünsche, welch ungestillte Bedürfnisse sind in dir? Esau lehrt uns, dass es Gefahr ist, wenn wir so hungrig sind. Leb nicht für das Heute. Gib nicht, dass deine Gegenwart deine Zukunft bestimmt. Sag nicht, jetzt habe ich Hunger und die Gegenwart ist mir egal. Was haben wir gelesen? Er aß und trank und stand auf und ging davon. Das kennen wir. Die Situation kennen wir. Kurzzeitig befriedigt und schwamm drüber. Da denkt doch keiner mehr danach. Doch, ans Bezahlen geht's immer. Wer die Zeche bestellt, muss sie zahlen. So ist es doch, oder? Was bietet Gott uns an? Gott bietet dir heute Morgen an, deinen Hunger zu stillen. Gott bietet dir heute Morgen an, mit einer leeren Schüssel zu ihm zu kommen und zu sagen, ich habe Hunger. Und Gott bietet dir heute Morgen an, was in seinem Wort so deutlich rüberkommt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken und geben das Wasser des Lebens umsonst. Umsonst. Nicht bezahlen. Nicht teuer bezahlen, nicht ein Haus für eine Pizza, um unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Gott bietet dir aber auch heute Morgen an Vergebung. Wenn du Sohn Jakob warst, der die Notsituation des anderen ausgenutzt hat, dessen Topf voll war, und der nur gegen Bezahlung abgegeben hat. Ja, wenn du das möchtest, dann musst du aber. Oh, es gibt so viele Dinge, wo wir den anderen bezahlen lassen. Dann musst du mich freundlicher beachten, dann musst du mich belächeln, dann musst du, und wie weit soll ich denn gehen? Wenn du was von mir möchtest, möchte ich auch was von dir, Gegenseitigkeit. Mensch, Jakobs Topf war voll! Segen, den hat er nicht abgegeben. Und Segen, den wir nicht weitergeben, der zerrinnt uns wie Sand
in unseren Fingern. Jakob, mit dem Mantel bekleidet und sonst nichts auf der Flucht. Jakob, 7 Jahre gearbeitet für eine Frau, die nicht gekriegt und nochmal 7 Jahre arbeiten müssen. Wenn wir Segen nicht abgeben, zerrinnt uns auch anderer Segen einfach zwischen den Fingern. Aber Gott möchte heute auch vergeben. Da, wo wir Segen zurückgehalten haben, wo wir an uns gedacht haben und wo wir nicht den Hunger in den Augen unserer Brüder und Schwestern gesehen haben. Was schieben wir vor uns her? Das Vertrauen auf Gott? Oder schieben wir vor uns her unseren Stolz? Ich schaffe das doch, meinen Hunger selbst zu stillen? Oder schieben wir falsche Scham vor uns her, die übrigens auch Stolz ist? Das kann ich jetzt nicht mehr gut machen, das kann ich nicht mehr tun, es ist vorbei, damit muss ich leben. Schiebst du das vor dir her? Erinnert euch an das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Gott ist ein Gott, der für uns ist. Und der ist für dich und der ist für mich. Ich habe gerade vor 3-4 Wochen eine Geschichte gehört, die mich niedergeschmettert hat. Hat ein Pastor seine Gemeinde verlassen, weil er wurde nur noch dazu gebraucht, dass man ihn angerufen hat und sich beschwert, dass die Stühle falsch stehen, dass die Fenster nicht geputzt oder sonst was sind. Da haben 2 Menschen Hunger gehabt, die einen und die anderen, und beide haben ihn auf die falsche Weise gestellt. Solche Geschichten schreibt das Leben. Wollen wir zulassen, dass wir von unserem Hunger regiert werden? Oder wollen wir uns in die allmächtigen Hände Gottes begeben und sagen, und du bist doch der Herr. Du bist doch der, der meinen Hunger stillen kann. Ich habe 5 Tage nichts gegessen und doch zweifle ich nicht an dir. Ich habe den Topf voll, schenke mir geöffnete Augen. Herr, öffne du mir die Augen, wo ich abgeben kann. Gott schenke uns Gnade in allen Bereichen. Amen. Lass uns aufstehen zum Beten. Ich habe so das Gefühl gehabt, heute Morgen noch ganz in der Früh, als ich mich noch fertig auf diese Predigt vorbereitet habe. Ich soll heute einen Aufruf machen. Ich weiß ja nicht, Güte, ob das bei euch üblich ist, aber ich hatte das starke Gefühl, Gott möchte heute verletzte Herzen heilen. Herzen, die hungrig waren und die ihren Hunger nicht erfüllt gekriegt haben. Und wenn du so einer bist, komm, ich will dir einfach die Hände auflegen und ich will bitten, dass Jesus neu dein Herz bewegt und dein Hunger stillt.